so richtig konkret hat die Bundesregierung bisher noch nicht gesagt, was diese Online-Durchsuchung sein wird, aber so einige Anhaltspunkte haben wir jetzt ja aus den Papieren, die bei Netzpolitik zu finden sind, aus diesen Fragenkatalogen, die das Bundesinnenministerium beantwortet hat.
Ich weiß, was drinsteht. Vielleicht gibst du das nochmal als Interviewpartner wieder.
Ja, also im Prinzip eigentlich die größte Entrüstung hat die Tatsache ausgelöst, dass das Bundesinnenministerium gesagt hat, okay, wir wollen eventuell E-Mail-Anhänge verschicken, sodass der Verdächtige raufklickt und dann sich diese Chatprogramm auf den Rechner lädt. Und diese E-Mail-Anhänge sollen eventuell über andere Behörden als das BKA gesendet werden. Also man muss sich etwa vorstellen, man kriegt eine Mail vom Jugendamt mit einem Anhang dran und man soll da halt dann raufklicken. Also natürlich ist da nur von Einzelfällen die Rede, aber es wurde eben als eine Möglichkeit gezeigt, dass man einen E-Mail-Anhang von einer fremden Behörde senden kann. Und hier hat sich der Koalitionspartner SPD zu Recht darüber aufgeregt, dass natürlich gewisses Misstrauen gegenüber anderen Behörden breit machen könnte und eben nicht gerade dem Vertrauen in die Behörden zuträglich sei.
Warum möchte man das überhaupt?
Also wir sind eigentlich der Meinung, dass der Hauptgrund für diese Online-Durchsuchung immer bei mehr Verdächtigen vorhandene Festplattenverschlüsselung ist. Also dass die Ermittler nur so an diese Passwörter kommen, um Inhalte der Platte wieder zu entschlüsseln. Oder auch generell verschlüsselte Kommunikation, also die Passwörter, an die daran zu kommen, denke, das ist der Hauptgrund. Wir wissen, selbst jetzt bei Vista, also den kommerziellen Betriebssystem, haben wir jetzt standardmäßig in der Professional Version ein BitLocker, also ein Festplattenverschlüsselungsprogramm. Bei Linux gibt es sehr viele Leute, die das verwenden. Bei macOS haben wir ja auch mitgeliefert im Betriebssystem und da macht sich ja so ein Teil von potenziell Verdächtigen eben daran, die Platte zu verschlüsseln. Und man hat natürlich als jemand, dessen Rechner beschlagnahmt wird, ein Zeugnisverweigerungsrecht. Also sie kommt tatsächlich nicht an diese Daten. Und so ist die Online-Durchsuchung ihrer Meinung nach ein probates Mittel, um an diese Passwörter zu kommen.
Wer möchte das? Also welche Behörden sollen die Online-Durchsuchung durchführen können?
Naja, jetzt momentan geht es ja vor allen Dingen um die Befugnisse des BKA, also normale Ermittlungsbehörden, die ja normalerweise erst nach einer Straftat oder bei einem sehr starken Verdacht tätig werden. Aber fürs BKA ist diese Online-Durchsuchung auch geplant für einen mehr präventiven Zugriff. Also hier soll also die Ermittlung von Straftaten oder von Verdachtsmomenten auf Straftaten weiter ins Vorfeld verlegt werden. Außerdem mit dem BKA haben wir ja auch noch die Gesetzgebung in Nordrhein-Westfalen, wo dem Verfassungsschutz erlaubt ist, diese Online-Durchsuchung durchzuführen, momentan tatsächlich ein Gesetz, was in Kraft getreten ist, wo ja auch die Verfassungsklage anhängig ist. Der CCC wird dazu auch Stellung nehmen. Also wir werden im Herbst da zu der Anhörung kommen und können da Stellung nehmen. Wir hoffen natürlich inständig, dass hier das Gericht diesem doch sehr weitreichenden Eingriff in die Grundrechte einfach mal einen Riegel vorschiebt, sodass sie sich ihre Online-Durchsuchung klemmen können.
Was heißt denn präventiv in diesem Fall?
Es ist ja kurz nach den Papieren, die den Fragenkatalog beantworten der SPD, die bei Netzpolitik waren, ja auch noch von uns in diesem Fall der BKA-Gesetzentwurf veröffentlicht worden. Und hier sieht man doch sehr stark, dass die Arbeit des BKAs immer weiter ins Vorfeld von Ermittlungen rücken soll. Also wirklich ein präventiver Ermittlungsansatz verfolgt wird. Also der Weise, dass schon bei sehr geringen Verdachtsmomenten ermittelt werden soll. Also wenn gar nicht mal eine konkrete Straftat geplant wird oder schon stattgefunden hat, sondern eben, wenn man nur denkt, hier könnte ein Gefährder sein und dergleichen. Also es ist natürlich eine Entwicklung, die immer mehr so die Arbeit von Polizei und Geheimdiensten verquickt. Ja, eine Sache, die bei uns in Deutschland schon aus historischen Gründen immer strikt getrennt war und auch grundgesetzlich sehr strikt getrennt wurde, aber diese Entwicklung sehen wir eigentlich schon seit langem, weil ja diese gemeinsamen Lagezentren, wie wir ja auch in Berlin jetzt eins haben, sich großer Beliebtheit erfreuen und da die Daten halt ausgetauscht werden. Wir sehen da eine sehr gefährliche Entwicklung. Nicht ohne Grund sind ja diese Arbeiten von Polizeien und Geheimdienstbehörden getrennt.
Also mit anderen Worten, ich könnte meinen Nachbarn bei der Polizei anschwärzen, dass der Terrorist sein könnte und er könnte dann durch so ein Raster durchfallen und eine Online-Durchsuchung erhalten.
Man muss sich halt überlegen, man muss es sicherlich ein bisschen geschickt anstellen, aber wenn man da Verdachtsmomente gegen jemanden irgendwie preisgibt, dann kann er den schon ziemlich übel treffen, sofern diese Online-Durchsuchung dann tatsächlich mal gesetzt wird. Man muss sich halt vorstellen, dass dieser Eingriff, der ja heimlich ist, im Gegensatz zu den meisten Ermittlungsmethoden, die ja durchaus offen erfolgen, gerade so die damit immer wieder verglichene Hausdurchsuchung, die natürlich also mit einem Klingeln an der Tür beginnt und wo man ja Zeugen hat und auch ein Protokoll, ist dieser Eingriff der Online-Durchsuchung ja heimlich. Natürlich ist jetzt in diesem Gesetzentwurf auch eine Benachrichtigung vorgesehen, aber wir wissen natürlich aus anderen Bereichen von Überwachungstechnologien, dass diese Benachrichtigungspflichten kaum eingehalten werden. Wir wissen es aus der Internetüberwachung, aus der Telekommunikationsüberwachung, benachrichtigt werden eben nur die wenigsten. Vor allen Dingen, es geht ja auch dabei nicht nur um die tatsächlich Verdächtigen, sondern auch um das Umfeld. Denn auch das Umfeld, das steht auch explizit so in diesem Gesetzentwurf, kann natürlich von so einer Online-Durchsuchung betroffen sein. Und also an diese Benachrichtigungspflichten glauben wir nicht, denn schon jetzt im Entwurf sind wieder sehr viele Ausnahmen vorgesehen.
Und wie einfach wäre es fürs BKA oder sonst irgendwen, diese Online-Durchsuchung durchzuführen, ja, sei es mit einem Bundestrojaner oder sonst mit irgendwelchen anderen Werkzeugen?
Es ist natürlich die entscheidende Frage, die auch immer alle stellen. Die ist nicht wirklich einfach zu beantworten. In der kleinen Antwort auf eine Anfrage an die Bundesregierung wird da mal so eine Zahl genannt, dass also ein einzelner Trojaner, ist ja ein sehr individualisiertes Spionageprogramm, so eine Entwicklung etwa 200.000 Euro kosten soll. Das heißt, sie werden also auf jeden Fall eine speziell auf einen Verdächtigen zugeschnittene Software bauen. Sie müssen also im Vorfeld ermitteln. Das heißt, sie brauchen Informationen darüber, welches Betriebssystem benutzt derjenige, welche Software-Applikationen laufen da drauf, die man eventuell angreifen kann, wie sind seine Interessen, ob man möglicherweise davon ausgehen kann, der Betroffene, naja, der ist halt vielleicht irgendwie tatsächlich jemand, der auf einen E-Mail-Anhang klicken kann, also mit relativ einfachen Methoden so ein Spähprogramm auf seinen Rechner bekommen kann. Eventuell ist ja auch angegeben in den Fragenkatalogen, wird man Zugriff physischen auf diesen Computer nehmen, sodass man vielleicht mit einem USB-Stick oder mit einer CD tatsächlich physisch auf dieses Gerät den Trojaner auflädt. All diese Maßnahmen diskutiert. Wir nehmen nicht an, dass sie tatsächlich für jeden Verdächtigen so einen Bundestrojaner bauen können, weil es sicherlich Leute geben wird, die sich wirklich verschützen können. Das wird sicherlich schwieriger, wenn man freie Betriebssysteme einsetzt, weil wir wissen, dass gerade Windows nicht sehr resistent ist gegen solche Spionageprogramme. Und wenn man sich den Fragenkatalog so durchliest, dann scheinen die Antworten doch sehr Windows-basiert zu sein. Das heißt, man geht davon aus, dass am Anfang doch mehr Windows-User betroffen sind. Aber das ist sicherlich auch nur eine Problematik am Anfang. Wenn das BKA in ein paar Jahren vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat im Trojaner bauen, dann kann man davon ausgehen, dass sich auch diese Überwachungstechnologie wieder ausbreitet. Also wie bei der Telefonüberwachung, die ja anfangs auch nur wenige betroffen hat, gehen wir davon aus, dass der Bundestrojaner nach und nach immer häufiger eingesetzt wird, sofern er nicht ohnehin grundrechtlich, also untersagt wird quasi. Also am Anfang wird es sicherlich sehr schwer und aufgrund des Entdeckungsrisikos, wenn die BKA-Ermittler müssen ja unter allen Umständen versuchen zu verhindern, dass diese Bundestrojaner entdeckt wird, wird er sicherlich nur sehr spärlich eingesetzt werden. Also diese Angabe von 10 bis 12 pro Jahr, die ja der BKA-Chef Zielke kürzlich in einem Zeitungsinterview gemacht hat, halten wir schon für realistisch, weil am Anfang werden sie einfach nicht mehr können. Wir hatten beim CCC Versuche, kompetente Leute abzuwerben. Also ist klar, dass die Ermittlungsbehörden momentan auf der Suche sind nach technischem Know-how, also vor allen Dingen nach Menschen, die ihnen helfen, diese Spionagesoftware zu bauen. Wenn man sich den Katalog dieser Antworten durchliest, dann scheint tatsächlich der BKA anzunehmen, das sei gar nicht so schwer. Und sie hätten also quasi den ultimativen Bundestrojaner, der nicht entdeckt werden kann, sich restlos selbst deinstalliert. Und auch wenn derjenige, der ausspioniert wird, ganz selten online geht, trotzdem irgendwie wieder restlos deinstalliert wird. Also hier sind so einige wackelige Punkte, die wir auch gegenüber dem Verfassungsgericht einzeln nochmal besprechen werden und die technischen Schwierigkeiten, die sich hier ergeben, werden wir auf jeden Fall nochmal darlegen, denn hier ist viel Unsinn in diesem Papier auch zu lesen oder viele technische Ungenauigkeiten.
Jetzt ist ja die Frage, wie weit ist der Bundestrojaner schon? Der Bundestag, glaube ich, hat Gelder für die Bundesregierung bewilligt.
Und nicht zu knapp, dann 132 Millionen für das Programm Innere Sicherheit.
Ja, aber also es gibt da ja so ein Einzelpaket für die Entwicklung eines Bundestrojaners. Da war ja das lustige, Bundesgerichtshof hat eine Entscheidung gefällt, dass es problematisch ist. Daraufhin wurde ein Moratorium angekündigt. Aber in ein oder zwei Wochen soll den Abgeordneten irgendwas gezeigt werden. Wie kommt das denn so zustande?
Das haben wir jetzt auch in der Presse gelesen. Also insbesondere ja der SPD-Politiker Wiefelspitz hat ja auch gefordert, also er müsste dieses Spionageprogramm erstmal sehen. Heißt ja jetzt Remote Forensic Software, was natürlich ein euphemistischer Name ist für dieses Spionageprogramm. Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung des Bundestrojaners durch die Entscheidung Ende Februar, Anfang März des BGH nicht gestoppt wurde und dass sie schon weiter daran entwickelt haben und eben die technischen Möglichkeiten versucht haben abzuschätzen, dass ein Einsatz stattgefunden hat von Seiten des BKA oder anderen Polizeibehörden, davon gehen wir nicht aus. Aber klar ist ja auch, dass dieser Bundestrojaner tatsächlich auch vom zum Beispiel Auslandsgeheimdienst BND eingesetzt wird und eben in NRW ja vom Verfassungsschutz, also anderen Geheimdiensten auch verwendet wird, da ist es ja auch legal. Aber für die Polizeibehörden gehen wir davon aus, dass es nicht angewandt wurde in der Zeit, das heißt aber noch lange nicht, dass die Entwicklung gestoppt wurde. Man sieht eigentlich jetzt auch an den doch sehr genauen Antworten teilweise, dass sie auf jeden Fall konzeptionell weiter daran gearbeitet haben. Das ist klar, also der Bundesinnenminister hat ja auch eigentlich die gesamte Zeit deutlich gemacht, dass er diese Online-Durchsuchung will unter allen Umständen, no matter what. Und deshalb verwundert es eigentlich auch nicht, dass hier weiter daran gearbeitet wurde.
Ja, ich stelle mir gerade lustig vor, wie Herr Wiefelspitz irgendwie sich dir irgendeinen Screencast zeigen lässt und dann der Meinung ist, er hätte jetzt gesehen, wie das funktioniert. Dem kann man ja wahrscheinlich eine Präsentation zeigen.
Genau. Also wahrscheinlich wird er sehen, wie jemand nach Stichworten eine Festplatte durchsucht oder zum Beispiel mit einem Keylogger Passworte mitlesen kann. Sowas in der Art, aber das wird wahrscheinlich eine Präsentation sein. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das tatsächliche Vorgehen dieser Spionagesoftware da offengelegt wird, auch nicht gegenüber einem normalen Parlamentarier, vielleicht gegenüber dem parlamentarischen Kontrollgremium, aber doch sicherlich nicht gegenüber den normalen Abgeordneten, denn die Ermittler werden gerade aufgrund der Tatsache, dass diese Antworten auf die Fragenkataloge jetzt nun veröffentlicht wurden, nicht eben begeistert sein und da vielleicht auch nicht großes Vertrauen in die Abgeordneten stellen, dass sie dann nichts gegenüber der Presse sagen. Insofern also mehr als eine Show wird da wohl der Herr Wiefelspitz nicht bekommen. Mal überhaupt gesetzt den Fall, sie haben schon eine Working Software. Es gibt ja dann eigentlich auch nicht den Bundestrojaner, es gibt ja dann jeweils einen. Vielleicht haben sie ein Showcase für ein schlecht gepatchtes altes Windows.
So wie ihr damals mal auf dieser
Anhörung gezeigt habt. Das war ja eine sehr einfache Präsentation. Wir hätten die vielleicht noch ein bisschen ausbauen sollen. So eine gute Show wie. Ja, genau. So eine gute Show wie Zierke haben wir ja im Bundestag dann nicht abgeliefert. Hätten wir vielleicht mal machen sollen. Wir waren natürlich ein bisschen amüsiert darüber, dass. Ja, im Prinzip jetzt die Rede ist von einer Angstdebatte, also dass der BKA-Chef meinte, hier wurde eine Angstdebatte geführt, wo wir eigentlich an vielen Anrufen, die der CCC jeden Tag bekommt, eigentlich sehen, wer hier wirklich Angst hat, nämlich die normalen Bürger, die einfach von uns wissen wollen, wie kann ich mich bloß schützen, ich möchte nicht, dass mir jemand beim Surfen über die Schulter guckt, also die eigentlichen Ängstlichen sind nämlich die Bürger, die sich irgendwie immer mehr bewacht fühlen, ja, also dass jetzt also schon der BKA-Chef sagt, es geht hier um eine Angstdebatte, ist ja geradezu lächerlich. Und wenn er keine anderen Argumente mehr hat, dann sieht man eigentlich, auf welchem dünnen Eis sich hier die Ermittler bewegen. Wir plädieren ja immer noch dafür, dass sie einfach mal dieses Projekt stoppen. Gerade aufgrund der Tatsache, dass wir nun im Bundeskanzleramt und anderen Ministerien ja die chinesischen Trojaner nun durch die Presse, dass wir von denen gehört haben, wo sie offenbar nicht mal wissen, wie viele Daten eigentlich abgeflossen sind und auch nicht so wirklich wissen, wie lange. Auf jeden Fall monatelang wurden sie da abgeschnorchelt. Also Behörden, die nicht mal kompetent genug sind, das Bundeskanzleramt zu schützen, sollten sich vielleicht echt überlegen, ob sie diese Spionageprogramme gegen die eigenen Bürger einsetzen. Denn eigentlich ist uns schon klar, dass früher oder später jemand diesen Bundestrojaner veröffentlichen wird und auf seiner Platte finden wird.
Wie steht ihr eigentlich dazu, dass halt Wolfgang Schäuble, der eigentlich Kopf oder Verantwortlicher für das E-Government ist, jetzt gerade so eine kleine Verunsicherungskampagne für.
Also das ist in mehrerlei Hinsicht natürlich ein großer Interessenkonflikt, der hier offenbar wird. Also zum einen die E-Government-Richtlinie, wo immer mehr Services zum Beispiel von Meldeämtern oder überhaupt ins Netz verlagert werden sollen, sodass es alles ein bisschen bürgerfreundlicher und schneller wird und wo sicherlich auch noch viel dran zu kritisieren ist, aber wo erstmal die Idee dahinter ja eine bürgerfreundliche Idee ist. Ob es dann so kommen wird, werden wir ja noch sehen. Und zum anderen aber Auch die ganze Problematik, dass der Bund ja seit Jahren versucht, über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hier für sichere Computer zu sorgen, also Tipps zu geben an Private und auch an Unternehmen, wie sie ihre Rechner vor Spionage schützen können, insbesondere Wirtschaftsspionage. Und dieser Spagat, dass sie also einerseits diese Bürgerfreundlichkeit haben und andererseits sagen, über fremde Behörden jetzt packen wir Spionageprogramme zu unseren Bürgern und auf der ja, die Sicherheit der Computer hervorheben, auf der anderen Seite und auf der jetzt dann geplanten Seite Spionageprogramme gegen ihre Bürger loslassen, sind halt eigentlich unüberbrückbare Interessenkonflikte. Entsprechend hat ja der Bundesinnenminister jetzt auch Weisungen dann erteilt, dass die BSI nicht mitwirken, sondern der Entwicklung dieses Trojaners. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Die eigentlichen Spezialisten auf diesem Gebiet werden also nicht beteiligt sein, weil einfach der Interessenskonflikt dann zu stark wäre. Das könnte man gegenüber dem Bürger einfach nicht mehr begründen. Also man muss sich überlegen, es sind genau die Methoden der Wirtschaftsspionieren, die der Staat hier verwenden will. Das ist vor allen Dingen auch in Spielen eben ohne offene Karten, eine heimliche Durchsuchung. Also das ist eigentlich unserem Rechtsstaat nicht angemessen.
Gibt es da eigentlich Missbrauchspotenzial? So?
Naja, wir hatten ja nun gerade zu der Veröffentlichung des BKA-Gesetzes diese Meldung, dass da ein BND-Mitarbeiter den Geliebten seiner Ex ausspioniert hat. Also eigentlich sozusagen mit beruflichen Mitteln. Sowas sind klassische Missbrauchspotenziale. Das ist also einfach Mitarbeiter der Behörden, Beamte, die Macht, die ihnen Überwachungstechnologien geben, ausnutzen. Klar betonen die Ermittler und auch eigentlich die Politiker immer wieder, dass man den Ermittlungsbehörden schon trauen könnte, dass sowas ja ganz selten vorkäme. Aber wir hören halt immer wieder von solchen Fällen. Natürlich, also wenn die Überwachungstechnologien da sind, ist auch immer Missbrauchspotenzial da. Wir werden halt sehen, inwieweit Gericht hier vor allen Dingen Einschränkungen setzt und ob der sogenannte Kernbereich der privaten Lebensgestaltung eigentlich geschützt werden kann technisch. Das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Frage, die wir eigentlich für technisch unlösbar halten. Aber möglicherweise lassen sich hier wenigstens hohe Hürden aufbauen, wenn diese Online-Durchsuchung nicht von vornherein verboten wird.
Ja, gibt es ja auch so verschiedene gute Zitate aus NRW, wo das Ganze legalisiert wurde, wo dann ein FDP-Politiker meinte, wer sich im Internet bewegen würde, der würde ja eh alles ins Schaufenster stellen.
Und das ist tatsächlich die Haltung, dass wenn man seinen Rechner aufklappt und sich ins Internet einloggt, man quasi alles preisgibt. Das ist eigentlich eine lächerliche Debatte von Politikern, die sich Internet ausdrucken lassen und ihre E-Mails, aber also im Wortsinn, die einfach überhaupt nicht teilnehmen an dieser neuen Informationsgesellschaft und eigentlich gar nicht wissen, was sie gerade der jungen Generation damit eigentlich antun. Denn das Vertrauen darin, dass das, was auf meiner Festplatte ist, meins ist, auch meine Gedanken, die ich da vielleicht äußere und niemals veröffentlichen würde, sondern wie in digitaler Form in mein Tagebuch schreibe, dass hier diese privatesten Daten offenbar werden sollen, ist halt gerade für die jüngere Generation eine Zumutung. Und also, dass gerade die andere Seite hier von der Angst debattiert, ist nahezu lächerlich, weil also ich bin jeden Tag mit den Menschen konfrontiert, die mich fragen, wie kann ich mich bloß schützen gegen diese Form von Eingriff. Also das ist eigentlich gerade von einem Staat, von dem man erwarten sollte, dass er uns vor der ganzen kommerziellen Datensammelei, die wir ja auch noch haben, schützt, geriert sich hier als großer Datensammler und auch noch heimlich. Also eine Entwicklung, die wir auf jeden Fall bekämpfen müssen und auch zurückdrehen müssen. Denn hier ist einfach keine Balance mehr da zwischen diesem angeblich großen Sicherheitsbedürfnis und der Freiheit, die wir eben haben, einfach auf unserer Festplatte zu schreiben, was wir wollen. Ich meine, wo kämen wir hin, wenn Sie mir bei einer Hausdurchsuchung mein Tagebuch beschlagnahmen und ich habe da vielleicht reingeschrieben, ich möchte gerne Wolfgang Schäuble die Ohren abschneiden und das wird mir dann sozusagen als Anschlagsplanung aufgelegt, weil nichts anderes ist ja dieser Zugriff auf die Platte. Niemand weiß, ob die Daten, die ich da zum Beispiel in privaten Files aufschreibe oder die ich da in privaten Bildern oder Filmen habe, jemals öffentlich werden. Das sind an sich sind schon auch juristisch sehr umstrittene Fragen, wo eigentlich wirklich die Grenze zu ziehen ist. Wo ist denn eigentlich wirklich mein privates Intimleben, was niemandem was angeht? Auch nicht, wenn ich tatsächlich potenzieller Verdächtiger bin.
Ja, wahrscheinlich schreibst du auch immer deine ganz persönlichen Daten, deine Datei namens Tagebuch, damit der Bundestrojaner das unterscheiden kann.
Ja, und insbesondere gebe ich auch Suchbegriffe und Dateinamen an, die der Bundestrojaner besonders schön finden kann. Also ich tagge generell alle meine Dateien mit wichtigen Schlagwörtern, damit der Bundestrojaner auf meiner Festplatte auch jeden Fall alles findet. Naja, natürlich lachen also Hacker und auch Informatiker über die Idee, weil sie sich wissen zu schützen. Aber für die normalen Bürger ist es nicht wirklich lustig, weil der normale Windows-User, der wirklich nur User ist, kann sich halt nur sehr schwer schützen. Mhm. Klar, Hacker lachen darüber, weil sie sich sagen, naja, versuch's doch, versuch's doch. Aber für die normalen Bürger, und das sind nun mal die deutliche Mehrheit der Bevölkerung, ist das eigentlich nicht so wirklich zum Lachen.
Wie kann sich denn ein normaler Bürger erstmal so schützen?
Naja, also wenn man jetzt ein normaler Windows-Benutzer ist, empfiehlt sich natürlich zunächst mal, dass man regelmäßig die Patches, die Windows ja für die zahlreichen Sicherheitslücken, die dauernd bekannt werden, anbietet, dass man sich die wenigstens holt.
Einmal im Monat.
Dass man versucht, regelmäßig diese Lücken, die großen Lücken zu stopfen. Wenn man kann und sich mit dem Rechner ein bisschen besser auskennt, empfiehlt sich auch für Windows, sich Software zu installieren, die den aus- und eingehenden Verkehr mitloggt. Dass man zum Beispiel daran denkt, dass wenn man sich neue Software von irgendwo holt, wenn es denn möglich ist, dass man die digitalen Signaturen vergleicht, also damit eventuell ausschließen kann, dass jemand Huckepack mit einem Download ein Schadprogramm rauflädt. Klar, solche Sachen sollte man tun. Schlauer ist es eigentlich noch, eigentlich sowieso schlauer, aber hier mal sich einfach nach freien Betriebssystemen umzusehen, denn es ist klar, dass bei freien Betriebssystemen weniger Sicherheitslöcher sind. Natürlich gibt es da auch welche, aber die Gefahr dort, sich diesen Bundestrojaner einzufangen, ist geringer. Also das ist vielleicht ein Tipp. Generell sollte man einfach ein bisschen vorsichtiger sein, und wenn man ein bisschen Zeit hat, einen Teil seiner Zeit auch in die Sicherheit seines Computers investieren, dass man sich zum Beispiel auch versucht, User anzulegen und nicht immer als Admin an seinem Rechner zu arbeiten, wenn man dann schon ein unsicheres Betriebssystem benutzt. Wenn man Zeit hat und vielleicht ein bisschen Fähigkeiten, sollte man sich einfach mit der Sicherheit auf seinem Rechner ein bisschen befassen. Und vielleicht auch die aktuelle Berichterstattung über Sicherheitslücken verfolgen. Das ist natürlich nicht einfach. Also ich sehe ein, dass die meisten Menschen einfach nur klicken und E-Mails schreiben wollen und chatten und vielleicht einfach keine Lust haben und trotzdem nicht beim Surfen den Ermittler über der Schulter, der auf dem Bildschirm guckt, haben wollen. Aber eine andere Möglichkeit hat man ohnehin nicht, denn in gleicher Weise wie der Bundestrojaner, also natürlich auch Kriminelle, Wirtschaftsspionierende oder irgendwelche Cracker immer auf der Suche nach Passwörtern und dergleichen. Also man muss sich ja leider in unserer Gesellschaft ohnehin mit dieser Verletzlichkeit von Systemen befassen. Insofern schadet es nicht, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen oder eben freie Software zu benutzen.